Und das ist wirklich das, warum mir das alles so sehr am Herzen liegt. Das ist nicht, damit wir besseren Sex haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber es geht wirklich um diese ganzen anderen Themen, die dadurch angefasst werden, aufgearbeitet, gefüllt werden, gelöst werden, was auch immer. Das geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen.
Hey Party People, this is Jones aus den Rein und Raus Studios in Bangkok. Ich gehe davon aus, Sie haben eine sehr besinnliche Weihnachtszeit, während ich hier bei 32 Grad im Schatten mit der Sanja heute zum Thema Tantric Kink gesprochen habe. Die Sanja ist eine Coach, ein Bodyworker, ein Sexological Bodyworker und ein Workshop-Leiter im Bereich Kink, BDSM, und wir haben ein wahnsinnig cooles Gespräch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Scham, Schuld, Selbstausdruck, wie wir durch Kink und BDSM ganz spielerisch an unsere Themen herankommen können und an unseren Schatten zum Beispiel herankommen können. Was ist der Schatten? Was hat es mit unserer Lebensenergie zu tun? Und wie schaffen wir es durch das Kink, durch das Spiel mit dem Kink an unsere Themen ranzukommen. Eine extrem reichhaltige Folge. Ich hoffe, die gefällt euch, vor allem zur Weihnachtszeit. Wir haben viel über Weihnachten auch geredet. Wie viel Kink und BDSM findet eigentlich in der Familie unterm Weihnachtsbaum statt? In der Folge könnt ihr es rausfinden. Sanja ist auch Teil der Rein- und Raus-Workshops und gibt ihr Bestes Preis zum Thema Rollenspiele, Dominanz, Submission. Schaut rein auf sanjaalaya.com beziehungsweise auf reinundraus.com für die kommenden Workshops und habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Sanja, ich freue mich schon so ungefähr 3 Wochen darauf, mit dir hier zu reden. Und das hat vor allem 2 Gründe, weil einerseits, wir haben ziemlich wenig bisher über das Themengebiet gesprochen, worüber du, also zumindest was ich glaube, ziemlich viel weißt, nämlich das Thema Kink. Mhm. Und zum anderen, weil ich mir vorstelle, wie jetzt am Sonntag jeder so 2 Tage vor Weihnachten oder an einem Weihnachtsabend selbst unsere Folge hört und irgendwie so die Religion auf Kink klatscht und ganz verrücktes Zeug in der Familie rauskommt.
Ja, das kann bei dem Thema immer passieren.
Vor allem, weil ich mir vorstelle, dass Weihnachten ziemlich, das hat schon ziemlich was von BDSM, so ein Weihnachtsfest für die meisten Familien wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? Also
ich bin Weihnachten nicht so sehr verbunden, ne? Aber ich weiß, was du meinst.
So dieses, du isst jetzt den Braten. Nein, ich will aber nur die Nudeln. Doch.
Genau.
Ist das Kink? Ist das BDSM? Irgendwie schon, oder?
Ich würde sagen, das kommt dann drauf an. Es kommt drauf an, ob du es genießt, es kommt drauf an, ob irgendeine Intention dahinter ist. Kink wird ja auch meistens trotzdem mit einer, wie du gesagt hast, genießen oder einer Art Erregung verbunden. Das kann durchaus. Also es gibt ja Beziehungen, die führen zum Beispiel eine Kink-Beziehung oder es wird dann auch eine 24/7, 24/7-Beziehung genannt, die sehr stark mit dem Dominance and Submission, also Domination und Unterwerfung arbeitet oder lebt. Und für ganz viele Menschen ist das eine Lebensform. Und bei denen überträgt sich sowas dann oft schon mal auch gerne in den Alltag. Und da bekommt dann so, ich möchte den Braten reintun, nein, ich mach das. Wenn da dann so ein gewisser Unterton mitschwingt und man vermutet so, vielleicht
du nimmst jetzt die Finger von diesem
Schlafzimmer, genau. Und wenn das dann kommt, diese Szene nachher im Schlafzimmer, wird irgendwie wieder aufgerufen oder führt dann zu einer Art, ich weiß es nicht, Bestrafung oder Belohnung, dann kann das durchaus in den Kink-Bereich gehen. Ich würde sagen, die meisten Familiendiskussionen um Weihnachten sind eher nicht im Kink-Bereich, aber haben na klar total zu tun oft mit Machtspielen, Power-Dynamiken.
Wer dominiert wen? Ja.
Genau. Also das, in der Hinsicht geht das schon ähnlich.
Jetzt haben wir schon mit den ganzen Fachworten um uns rumgeschmissen und wir müssen davon ausgehen, dass jeder irgendwie sein eigenes Bild im Kopf hat. Also wenn ich an Kink denke, dann denke ich irgendwie an so eine Porno-Vergangenheit und Kink war immer, jemand kriegt heißen Kerzenwachs über den Körper oder wird ausgepeitscht oder steht irgendwo gefesselt und wird dominiert oder was auch immer. Aber ich glaube, du arbeitest in dem Bereich, aber irgendwie auch in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung, wie ich dich so verstanden habe.
Ganz genau.
Was ist dein Take auf Kink? Was ist Kink?
Ja, was ist Kink? Das ist immer eine sehr gute Frage. Dazu gibt es tatsächlich auch eine sehr schöne, ich habe das nämlich letztens einmal gegoogelt, weil das ist immer, die Beschreibungen variieren sehr von Person zu Person, weil Kink halt auch wieder was sehr Persönliches ist. Für den einen ist der Kink, was du beschrieben hast, mit Wachs. Für jemanden anderen wäre der Kink, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Person beim Sex immer angezogen ist, während die andere nackt ist. Und die Google-Übersetzung, die war sehr schön, oder die Definition sozusagen. Warte, ich habe die
bestimmt hochoffiziell.
Ja, total. Ich habe die hier auf Englisch. Ich tue die mal kurz so beim Lesen übersetzen. Also im Endeffekt ist es eine, wird beschrieben als einen kurzen short tie twist or curl caused by doubling or winding something up on itself. Also eine Kurve, ein Knick, der dadurch verursacht wird, dass sich etwas um sich selbst wickelt. Oder eine mentale oder physische Besonderheit. Okay. Oder ein cleverer, ungewöhnlicher Weg, etwas zu tun.
Ich mag die dritte am liebsten.
Ganz genau. Ja. Und die dritte, die beschreibt es sehr gut und die beschreibt auch, warum es so schwierig ist, das zu verallgemeinern. Deswegen habe ich die Sache. Kink, so wie ich es definiere, ist ja auch noch mal ein bisschen Unterschied zu Fetisch, aber beides geht eben in die Richtung, dass es etwas ist, was nicht der von der Gesellschaft gesetzten Norm entspricht im sexuellen Bereich. Und was einen ganz großen auch Turn-on, also eine Erregung für einen schafft. Und das muss nicht einmal unbedingt sexuell sein. Da gibt es auch zwei verschiedene Richtungen. Ich arbeite damit schon eher auch im sexuellen Sinne und innerhalb dessen aber dann eben ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist der Reiz für mich dabei. Einfach so Kink machen aus Spaß ist total schön, wie es auch schön ist, einfach so Sex zu haben oder einfach so zu essen. Für mich ist aber alles, es fühlt sich viel intensiver und größer an, sobald ich dem auch einen Sinn gebe, in dem Sinne von vielleicht eine Richtung oder einen Weg oder ein Warum. Und da können wir.
Ich finde, also Kink-Erlebnisse, so wie ich sie jetzt erlebt habe, zum Beispiel, ist für mich ein riesengroßer Bestandteil von Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich.
Absolut.
Weil ich glaube, dass ich durch, gerade durch diese auch Experimente, weil ich habe so die Wahrnehmung von, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was ihr persönlicher Kink ist. Oder die meisten, die noch nicht ausprobiert haben oder eine gewisse Bandbreite haben, die wissen gar nicht, ob sie vielleicht die Dominante oder die Submissive oder welche Seite sie beim Sex oder bei Rollenspielen allgemein irgendwas aus ihnen heraustriggern könnte, was eigentlich zu ihrer Persönlichkeit gehört.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich finde es extrem wertvoll, mit King zu experimentieren, um rauszufinden, so, oh krass, ich wusste gar nicht, dass XYZ mich krass antörnt. Was hat das denn mit mir zu tun eigentlich?
Ja, ja, und genauso, also für mich kamen die stärksten, ich habe mit King recht früh angefangen. Also vor allem damals war das noch sehr früh, ich sag immer, in der Zeit vor Shades of Grey. Heutzutage ist es ja, heutzutage, als wäre ich irgendwie 60, aber ich habe damals, also ich habe
vor heutzutage,
genau. Aber ich habe angefangen, da war ich, also so vor 12, 13 Jahren, so mit 20. Und das war für damalige Verhältnisse recht jung. Und ich habe einfach ganz viel damit durch meine, von meiner eigenen Geschichte heilen können und verarbeiten und habe das aber total unbewusst getan. Ich wusste damals überhaupt nicht, dass das Potenzial eben darin steckt, in dem Kink und in der Sexualität damit zu arbeiten. Und ich habe diese ganzen Sachen per Zufall gefunden, eben, wie ist das, wenn ich in eine bestimmte Rolle gehe und auf einmal komme ich an Sachen in meiner Psychologie, die ich davor nicht mehr erahnt hätte. Und da gab es dann auch manchmal auch so ein paar Aha-Effekte, zum Beispiel auch in einem Coaching-Retreat, das war sehr viel später, wo wir dann eine Übung gemacht haben, weil für mich war die natürliche Seite immer die submissive, also die, die sich eher unterwirft oder hingibt. Und in diesem Coaching-Retreat mussten wir dann, das, so hat sich das damals für mich angefühlt, beide Seiten.
Musste ich dominant sein.
Genau.
Ja.
Und das war so schwierig für mich. Und da habe ich lauter Sachen wirklich gemerkt. Das waren so diese Dinge eben, mir fällt es total schwer. Oder ich habe eine totale Hemmung, diese Verantwortung für eine Person zu übernehmen. Ich möchte nicht derjenige sein, der die ganze Zeit führt. Ich hatte dabei eine Riesenangst, dass es jetzt dem anderen zum Schluss nicht gefällt. Also auch diese, im Englischen sagen wir immer Performance Pressure, also diesen Druck, da jetzt irgendwie was ganz Tolles hinzulegen, das den anderen begeistert und anmacht und gleichzeitig fordert. Und da kamen so viele Themen bei mir auf. Und dann ist halt immer
Thema Verantwortung, Thema irgendwie Gefälligkeiten, Erwartungen erfüllen, genau. Solche Dinge kommen mir da.
Genau, ja. diese ständige Sorge, bewertet zu werden, nicht gut genug zu sein. Und bei diesen ganzen Sachen ist einfach immer eine schöne Frage. Also wenn wir uns in so einer Situation wiederfinden, egal in welcher, wo wir auf einmal merken so, wow, da komme ich gerade irgendwie an Themen dran, ist immer schön, sich zu fragen, wo sonst in meinem Leben tritt das auf und wie wirkt sich das aus?
Und oder welche Muster wiederholen sich ständig? Genau. Weil das Muster, was sich da zeigt, ist ja ein Muster, was ich genauso in der Arbeit dann auslebe.
Ganz genau.
Oh mein Gott, ich bin vielleicht gar keine Führungspersönlichkeit, weil ich habe Angst, dass ich den Erwartungen von meinen Mitarbeitern nicht irgendwie gerecht werde.
Absolut.
Und ich kann die Rolle, die mir zugesprochen wird, gar nicht annehmen, weil was ist das? Genau. Weil ich Angst vor der Grenze habe, weil ich Angst habe, irgendwie, weiß nicht, falsch zu sein.
Ja, und ich habe für mich zum Beispiel, ich habe ganz früh in meinem Leben schon sehr viel Verantwortung übernommen. Ich bin die älteste von 3 Kindern und meine Mama war immer alleinerziehend. Und deswegen war das für mich erstmal so, nö, also ich nehme doch gern Verantwortung. Ich habe damit doch überhaupt gar kein Problem. Und da dann zu merken, so, wow, eigentlich habe ich ein Problem damit. Das war wirklich Augenöffnen für mich, weil das ich das auch nie hinterfragt habe, weil das so ein starker Teil von meiner Persönlichkeit war, dass ich das nie hinterfragt habe, ob mir das gut tut. Und in dem Moment dann gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich überfordert. Und dann mal genauer hinschauen konnte in meinem Leben, dass da eigentlich ganz viel von dem ist, was ich denke, das selbstverständlich für mich ist, eben Verantwortung zu übernehmen, das mir eigentlich gar nicht gut tut und mich überfordert. Und deswegen auch dieser natürliche Drang, eher auf der submissiven Seite zu sein, mich zu unterwerfen, halt als Gegenpol, das hört man ja recht oft. Aber eben dann auch mal ganz bewusst zu merken, so hey, da ist was in meinem echten Leben, wo ich hinschauen muss. Und das habe ich nur über dieses Spiel mit Kink und Sexualität erstmal gefunden. Das war der.
Wow. Weißt du was, ich glaube, das liegt daran, dass die Alltagssituationen sehr viel subtiler sind. Und dass die Struktur oder das Muster sich in diesem Extrem oder in der intensiven Ecke vom Spektrum beim Sex und beim Kink-Spiel sehr viel schlagender zum Ausdruck bringt. Und deshalb kann ich dann erst Rückschlüsse über meinen Alltag ziehen.
Ja, und weil auch wie bei allem, was ich tue, wenn ich sage, so, jetzt machen wir hier mal eine Übung oder wir setzen uns gezielt hin, auch mit einem Partner. Es muss ja nicht eine Übung sein, es wird oft sehr steif, aber man nimmt sich mal eine bewusste Zeit, um was so auszuprobieren. In der Zeit bin ich bewusst. Der Alltag läuft ja auf einer ganz anderen Ebene oft ab. Und während ich gerade das eine mache und kurz was spüre, kriege ich hier schon die nächste E-Mail und vergesse da oder habe keine Zeit reinzuschauen, hey, was war das gerade? Und wenn ich mir diese bewusste Zeit nehme, dann kann ich da auch eben reinspüren und fühlen und schauen und tiefer gehen.
Wow, cool. Das ist richtig geil. Mir fällt das sofort auch. Ich finde, Kink ist für mich ein Zugang oder eine Art Tor zu ganz vielen Themengebieten aus der Psychologie, wie zum Beispiel Schattenarbeit. Ich meine, ich glaube, das kommt auch ziemlich in deiner Arbeit vor, so wie ich zumindest auf deiner Website gelesen habe. So, wie komme ich eigentlich an den Bereich meiner gesellschaftlich unerwünschten Triebe, wie nennt man das, wenn ich irgendwie etwas von mir abgespalten habe, weil es gehört irgendwie zu mir, aber oh, das darf ich in der Öffentlichkeit nicht machen. Oh, der Fetisch ist zu pervers. Ich werde abgelehnt von der Gesellschaft. Ich werde von der Familie ausgestoßen, wenn ich irgendwie diesen Fetisch auslebe. Und gleichzeitig glaube ich, dass der Schatten in der Definition, wenn er integriert ist in unser Leben, eigentlich die größte Lebensenergie für uns darstellen
kann. Ja, also allgemein.
Und ich bin echt neugierig, wie ich da hinkomme.
Ja. Naja, das Interessante, es gibt ein paar verschiedene Definitionen, wenn man in die Schattenarbeit reinschaut. Eigentlich ist es ja so, dass die Sachen, die wir schon wissen, dass schwierig für uns sind oder wo eben ganz viel Scham und Schuld, also das sind so zwei Hauptthemen, mit denen ich dann halt auch arbeite, ist so dieses den Menschen befreien aus diesem ständigen Zustand in Scham oder Schuld für Fantasien, die man hat. Schattenarbeit geht ja oft noch einen Schritt weiter, weil eigentlich die Sachen, deren ich mich schon bewusst bin, sind ja gar nicht mehr im Schatten. Im Schatten ist ja eigentlich was ich gar nicht weiß, was noch mal drunter liegt. Und wenn man sich das vorstellt, wie so eine, wie heißen die Matrioschkas, Babuschkas, diese russischen Puppen.
Ja, diese Puppen in der Puppe, in der Puppe.
Wenn man da erst Matrioschka, ja. Wenn man da so erstmal die erste Schicht abzieht und löst oder befreit, dann kann man an die nächste. Und dadurch kommt man an die nächste und an die nächste. Und das merke ich eben auch. Also meine ganze Arbeit ist ehrlich gesagt ganz stark von mir und meiner eigenen Person und Geschichte geprägt. Was ich selber auch sehr schön finde, weil ich wirklich mit den Dingen, die ich mache, auch aus Erfahrung spreche und nicht nur aus einem Workshop, sondern wie sich das so entwickelt hat. Aber ich dachte immer so, boah, also jetzt habe ich meine Schatten gefunden, ich habe das integriert und
super. Genau. Das denke ich ständig.
Und dann kommt das nächste hoch. Und wir kommen an unsere Schatten, indem wir anfangen, uns ganz ehrlich mit allem, was in uns vorgeht, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das heißt, vor allen Dingen auch mit Emotionen, und da geht es ganz viel um Ärger und Traurigkeit, Sachen wie Scham und Schuld, die nach oben ans Tageslicht, ans Licht zu bringen, sodass die eben nicht mehr verpönt sind und nicht sein dürfen, sondern die wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die zu uns gehören, dass die auch aus einem Grund da sind, um uns was zu zeigen, ob das was Altes ist oder was Neues, das ist ganz egal. Also was in der Vergangenheit liegt, manchmal oder was Aktuelles ist. Aber das sind alles Emotionen und Zustände, die ganz wichtig sind, dass wir die anschauen, weil die wollen uns was sagen. Und wenn wir das beiseite schieben, dann kommt es in den Schatten, und alles, was im Schatten ist und alles, was wir beiseite schieben und wegschieben, das wird nur größer. Und dann irgendwann explodiert das. Und das ist nicht gut. Und das heißt, je mehr wir damit arbeiten, dann kann auch nichts explodieren.
Ja. Das ist so ein typisches Beispiel aus der Gestalttherapie. So, ich bin nicht wütend.
Genau.
Das ist der Schatten, wenn er kurz vor der Explosion ist.
Nee,
ist
alles okay.
Ich schreie doch gar nicht. und was ist der Wert davon? Ich bin der Überzeugung, dass wenn ich meine Schatten erkenne, und das klingt immer so zauberhaft, so integrieren, Schatten integrieren. So, wenn ich drauf komme, wenn ich es dann endlich konzeptionell in meinem Kopf begriffen habe, dann habe ich ihn integriert und ab sofort bin ich frei. Ich glaube, so einfach funktioniert es nicht oder so logisch. Und ich glaube, wenn du, aber ich auf der anderen Seite glaube ich, wenn du einen Schatten von dir entdeckst, die Integration findet übers Ausleben statt. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Du hast mit Sicherheit 10.000 Mal mehr erlebt als ich mit meinem eigenen Zeug. Wie äußert sich das, wenn ein Schatten integriert, oder wenn, ich weiß nicht, wir reden ja nicht nur über einen Schatten, aber wie äußert sich das, wenn ich im Kink über etwas stolper, was zu mir gehört? Was passiert mit einem Menschen dann? Hast du davon ein Konzept oder eine Idee?
Naja, also es ist, wie so vieles, na klar, absolut abhängig von dem Menschen. Aber ein bisschen verallgemeinert gesprochen kann man sagen, also es ist auf jeden Fall so, dass Schattenarbeit damit anfängt, sich bewusst zu werden. Das ist ein Vorgang, der passiert im Geist, im Kopf, mit dem Verstand erstmal. So, und das ist ja schön und gut. Und dann wissen wir das alles und dann sitzen wir damit da. Und da kommen wir nicht weiter. Weil was dann passiert ist, dass der Mensch, wir haben ja ein ganz starkes Verlangen, immer alles zu wissen und das Warum zu verstehen. Und das ist ein ganz toller Schutzmechanismus, weil da müssen wir nämlich nicht fühlen.
Ja. Dann habe ich nur Konzepte über mich und kann mich in meinen Konzepten beschützt fühlen.
Genau, weil du musst nicht wirklich drangehen an die Arbeit. Und also ich meine, ich arbeite auch ganz viel eben mit Coaching sowieso, also Coaching und Sexualität, auch reines Coaching, Lebenscoaching und auch zum Beispiel, ich bin Certified Sexological Bodyworker. Und es geht einfach darum, dass alles, was wir erfahren, wird vom Körper gespeichert. Alles, was wir erleben, setzt sich irgendwo in unseren Zellen, in unserem Hirn ab. Und um so etwas aus dem Körper raus, oder um es aus uns rauszubekommen, reicht es nicht, dass wir es verstehen, sondern wir müssen mit dem Körper arbeiten. Der Mensch lernt auch viel mehr durch Erfahrungen als durch einfaches Wissen. Das wissen wir allgemein, das ist bekannt mittlerweile. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt an eine Stelle komme in mir, die merkt, wow, ich bin echt schüchtern und unsicher oder vielleicht werde ich sogar weinerlich, weil das fast wie eine Panik sich anfühlt. Wenn ich jetzt mal 20 Minuten meinen Partner führen soll, es muss jetzt noch gar nicht ums Dominieren gehen, aber einfach nur das Wort führen, anführen soll. Das Beste, was ich machen kann in dem Fall ist, ich tue es. Und was da ganz wichtig ist, ist na klar die Kommunikation. Aha. Das heißt, das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, nö, ist kein Problem für mich, ich tue das jetzt einfach und überspiele meine Ängste. Im Gegenteil, ich äußere meine Ängste, ich verbalisiere die, ich sage meine Intention oder ich überlege mir die Intention. Also zum Beispiel eben, ich habe diese Angst, dich anzuführen, weil ich fühle, dass du mich verurteilst und dann mache ich das vielleicht nicht richtig und dann magst du mich nicht mehr. Und da ist damit schon mal der erste Druck weg. Weil dieser Druck kommt ja daher, dass wir es nicht aussprechen. Ja. Wenn es aber geteilt ist und der andere das hört und uns dann im Idealfall einfach anschaut und sagt, ja, ich höre dich und all das ist sehr willkommen. Und dann gehen wir einfach in diese Szene rein. Das ist ein sogenanntes, wie sagt man es auf Deutsch, Rewiring, ein Reprogrammieren vom Hirn. Genau.
Neustrukturierung.
Mit, hey, ich habe den jetzt angeführt, 20 Minuten, und das war vielleicht nicht perfekt. Vielleicht war es das sogar, aber egal. Das ist ja sowieso relativ. Aber der Mensch ist immer noch da. Der mag mich immer noch. Ja. Wahrscheinlich sind wir jetzt sogar enger als davor.
Ja, ich glaube, das Wertvolle für mich ist in der Hinsicht immer, dass egal ob Scham oder irgendwelche Ängste, die kommen aus meiner Weltsicht aus irgendeiner Referenz, die du früher einmal hattest, wo du vielleicht nicht richtig handlungsfähig warst. Und seitdem hast du die Angst oder die Scham, die ist heute vielleicht 10 oder 20 Jahre alt und hat gar nicht mehr ihre eigentliche Berechtigung in deiner jetzigen Lebenssituation.
Absolut.
Und das Wichtige daran ist, jetzt habe ich ein neues Erlebnis. Also ich bin jetzt 10, 20 Jahre älter, habe die Situation nochmal reproduziert, aber ich erlebe mich als eine neue Person, die neue Antworten auf alte Situationen finden kann.
Ja.
Und in dem Moment findet für mich Integration statt. Also wo ich und das ist wichtig, die Referenz, wo ich nicht unter der Grenze bleibe, wo ich nicht über die Grenze hinaus bügel, weil, ah, fuck it, ich mach's jetzt einfach, sondern wo ich genau an der Grenze eine neue, also ich sage kinästhetische Referenz, wo ich ein neues Gefühl für eine alte Situation irgendwie etablieren kann, dann strukturiert sich mein Gehirn neu oder dann habe ich eine neue Bedeutungsebene für die Situation.
Absolut. Und das ist auch, also damit arbeite ich ganz viel, das ist eben zum Beispiel auch, kennt man auch aus Familienkonstellationen oder so, eben in eine Szene reinzugehen, in der man sich, wo man Schwierigkeiten hat oder Herausforderungen und die dann praktisch umzuschreiben. Und da ist halt, und das habe ich erst, jetzt kommt noch mal ein kleines persönliches Sharing, das habe ich nämlich erst ganz spät nicht ganz spät, aber sehr viel später verstanden, als dass es passiert ist. Ich habe durch das Kink, also ich habe dazu schon ganz früher einen Bezug, seitdem ich 7 bin, hatte ich irgendwelche Fantasien dazu im Kopf. Und da fragt man sich, na klar, so, wo kommt das her, ne? Will der Mensch wieder verstehen.
Ja.
Und ich bin unwissend, dann so eben mit 20, 22, wo ich damit angefangen habe, mit ganz vielen Partnern oder vor allem mit dem ersten Hauptpartner auch in Szenen reingegangen, die von außen betrachtet wahrscheinlich schwierig anzuschauen wären. Ich bin dadurch aber an Punkte gekommen, wo ich endlich an meinen inneren Schmerz gekommen bin und den zum Beispiel rausschreien konnte, wo ich weinen konnte, wo ich auch mal in der Situation war, dass ich gesagt habe, so, stopp, also verabredet, das ist meine
Klingt irgendwie wie so ein
Ventil. Genau, und das ist meine eigene Grenze, hier nicht weiter. Und was mir das gebracht hat, und das habe ich erst dadurch, also das hat ganz viele Layer in mir befreit, und durch diese Layer bin ich zum Beispiel immer mehr drauf gekommen, dass ich in meiner Kindheit tatsächlich eine Geschichte habe mit sexuellem Missbrauch, was ich davor überhaupt nicht wusste. Es hat sich aber überall in meinem Leben abgezeichnet, von Persönlichkeitsstrukturen in mir, über physische Krankheiten. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und so bin ich da rangekommen.
Ja.
Und das ist halt dieses Ding, und das ist auch ganz oft, ist wirklich so, wir gehen dann in eine Szene rein, die dem ähnlich ist, was man vielleicht mal erlebt hat. Und dadurch, dass ich jetzt aber erwachsen bin und mich dazu bewusst entschlossen habe und ich ja sogar als diejenige, die mich unterwirft, eigentlich diejenige trotzdem irgendwo bin, die noch die Kontrolle hat, weil wir arbeiten ja klar mit Safe-Wörtern oder mit Menschen, denen ich vertraue. Also ich weiß, wenn es mir wirklich zu viel ist, kann ich rot sagen und darauf wird gehört und es ist Stopp, was damals in der Situation nicht so war. Ja. Das heißt, jetzt auf einmal bin ich in der Situation, habe mich aber bewusst dazu entschlossen und kann die umschreiben und dadurch eine ganz gehörige Portion an Kraft und Selbstvertrauen zurückgewinnen.
Wow, cool. Ja. Und trotzdem triggert dich die Dynamik in dem Spiel dann immer noch. Ist das etwas, was dich verlassen hat, oder ist das etwas, wo du weißt, ah ja, okay, wenn ich jetzt einen Klatscher auf den Arsch bekomme, dann bin ich in meiner Zone, weil das ist irgendwie bei mir in mir festgeschrieben.
Ja, das ist eine gute Frage, die mich tatsächlich zurzeit auch sehr beschäftigt. Jetzt, so gerade in den letzten paar Monaten, ich einen ganz großen Shift bei mir bemerkt habe. Das funktioniert immer noch. Also es ist manchmal so ein bisschen fast schon für mich selber nervend, dass ich merke, wie sehr mein Körper auf gewisse Inputs oder auch gewisse Worte, gewisse Dinge, die gesagt werden, reagiert. Das ist total in mir drin. Gerade aber, na klar, auch wenn Sachen einfach aus einem Kindheitsalter kommen, dann ist das, was sozusagen in deine ursprüngliche Software mit rein installiert wird.
Ich denke da immer, du bist wie so ein Schwamm und du warst leer und du hast aufgesaugt und jetzt gilt es darum, irgendwie zu gucken, was ist in meinen Poren drin eigentlich. So.
Ja, und dieser Schwamm saugt ja alles auf und als Kind macht man das dann auch zu seiner Sprache und man denkt, die Welt funktioniert so. Und heutzutage ist es immer noch total in mir verankert und ich liebe es, aber für mich haben sich einfach gewisse Werte drumherum geändert, die ich jetzt viel mehr zu schätzen und zu schützen auch weiß als früher. Also gewisse Sachen, wer darf eigentlich was machen? Wann mache ich das einfach mit irgendjemandem, den ich spontan kennengelernt habe oder eben eher nicht? Möchte ich, dass der Mensch davor auch ein bisschen mich kennt und zum Beispiel Trigger kennt, also Dinge, die etwas bei mir auslösen können, das sich dann wirklich nicht mehr gut anfühlt? Oder gehe ich einfach so ein bisschen naiv ins Spiel rein? Und das ist wirklich das Schöne, das habe ich gemerkt so im letzten Jahr, da hat sich nochmal ganz viel bei mir getan, ganz viel Bewusstsein dafür zu entwickeln, hey, wer darf eigentlich und mit wem und wann und gleichzeitig habe ich entdeckt.
Als hättest du bessere Grenzen. Wahrscheinlich kennst du dich einfach besser und kannst besser kommunizieren, wo du gerade bist.
Ganz genau. So. Und das ist ja immer das Ding mit den Grenzen. Das ist so, es wird ja heutzutage ganz viel drauf geachtet und das ist ja auch sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und die Schwierigkeit dabei ist aber trotzdem, dass wir leider ganz oft unsere eigenen Grenzen nicht kennen, beziehungsweise unsere eigenen Grenzen immer wieder überschreiten und überschreiten, weil das ein Adrenalinkick ist. Ja. Und wenn man dann noch zu den Menschen gehört, die es antörnt, wenn ihre Grenzen überschritten werden, Ja, dann kann man da ganz schnell in einem Dilemma sein.
Oder ich meine, du kannst doch jemand sein, was du gerade mit deiner Geschichte erzählt hast, das kenne ich auch aus meinem Leben und aus meiner Kindheit. Und bei mir war es kein körperlicher Missbrauch, aber verbaler Missbrauch. Ich weiß von mir definitiv und ähnlich wie bei dir, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich erst in den letzten Jahren mir bewusst geworden bin, dass jemand mit Worten, mit einer gewissen Sprache mich komplett schachmatt setzen kann. Mhm. Und das war auch vor 5 oder 10 Jahren schon so. Aber damals, da war ich in Situationen und dachte plötzlich so, ach du Scheiße, was war das gerade eben? Mhm. Da sagt jemand was und ich bin komplett handlungsunfähig. Mhm. Und jetzt weiß ich's, aber es ist noch da und ich kann jetzt damit arbeiten oder ich kann es auch zulassen. Genau. Also ich denke dann so, auch im sexuellen Rahmen übrigens, wenn ich dann der submissive Teil bin und jemand und eine Frau sagt zu mir, du kleines Stück, dann bin ich so, oh, da ist mein Turn-on und jetzt gerade darfst du es, weil ich will es haben.
Genau, du hast dein Ja gegeben.
Ich habe mein Ja gegeben, aber das Ja besteht aus, ich vertraue dir, dass du es nicht misshandelst.
Ja.
Und wo früher vielleicht Leute du kleines Stück misshandelt hätten, weil einfach nur ich in so einer Art Panikzone gar nichts mehr wusste.
Mhm, genau.
Und das finde ich spannend, dass es ist nicht nur körperlich, es ist auch Sprache. Und ich habe irgendwann in den letzten 1 oder 2 Jahren ein Buch gelesen und da gab es so eine Equation, so eine Gleichung, die hat mich so extrem aufgerüttelt. Und die hieß, Erregung ist gleich Anziehung plus Herausforderung.
Ja,
also ich bin angezogen. Jack Morin, stimmt's? Es ist The Erotic Mind.
Genau.
Ja, absolutes Hammerbuch. Ja. Und das war für mich so, okay, ich bin angezogen zu einer Frau und die Herausforderung ist so dieses, sie triggert mein Erotic Theme, das irgendwas mit Charme oder mit Vorwürfen oder mit Verbalisierung zu tun hat. Und das gibt mir den Kick, das gibt meine Erregung.
Genau.
Und vorher war ich ausgeliefert, jetzt bin ich auch ausgeliefert, aber nur wenn ich will.
Ja.
Und das ist für mich ein Unterschied.
Ja, und deswegen ist ja auch, also eben auch auf deine Frage vorhin bezogen, so dieses sich jetzt bewusst zu sein auch, hey, okay, gewisse Sachen aus meiner Sexualität kommen vielleicht daher und ich kann jetzt bewusst sagen, ich spiele damit oder auch nicht. Manchmal tut es uns auch gar nicht gut. Und das ist das ganz Wichtige für mich. Also ich arbeite ja, Kink ist einer der Teile, mit denen ich arbeite. Ich arbeite anderen, ich kann es jetzt nicht in Prozente sagen, ist auch egal, ist für mich Tantra und ganz bewusste Sexualität. Und da sagen na klar viele Leute erstmal, hey, das widerspricht sich doch eigentlich. Und dem ist überhaupt nicht so.
Also bei mir auf keinen Fall. Ich denke da auch anders drüber.
Genau. Ja. Und das ist einfach die Entscheidung, bewusst in so etwas reinzugehen und zu wissen und sich das auch anzuschauen, mit was habe ich es da zu tun und wirklich in den Körper reinzuspüren, wie fühlt sich das an? Weil ganz oft, also gerade im Kink, und das ist halt immer so die Sache, das ist wirklich das, was mir am Herzen liegt. Man sieht ja doch, wenn man in so Clubs geht oder gerade in Berlin gibt es ja auch viele, da sieht man ganz viel sehr Unbewusstes. Und das ist bis zu einem gewissen Grad okay, weil viele Leute fangen so an. Ich habe damals auch so angefangen. Aber das ist nicht das, wo es hingeht. Da, wo es hingeht, ist eigentlich wirklich dieses Ausleben und bewusst arbeiten damit und das Ganze eben in Verbindung mit sich auch mal anschauen, mit liebevollem Vorher und Nachher und zwischendrin vielleicht sogar auch mal ganz viel Atmung. Ich bin ganz großer Fan von eben Atmung, Bewegung, Geräusche und das sind alles die Sachen, mit denen wir dann arbeiten und die uns dann auch weiterbringen. Wenn jemand ganz kinky ist und von mir aus ein Klaps auf den Po bekommt oder ein Spanking, also mehrere Klapse, die dann auch mal härter werden können und dabei ganz ruhig ist die ganze Zeit. Das ist okay, wenn es den Menschen antört, aber damit kommt man nicht weiter. Da wird nichts aus dem Körper rausgelassen. Der Körper will Geräusche machen in dem Moment. Das heißt, ich setze mich auch damit auseinander, hey, was ist meine Natur? Zum Beispiel eher submissiv zu sein. Und jetzt schaue ich aber mal, wie kann ich da eine Balance schaffen? Also zum Beispiel, wenn ich immer ruhig bin, mache ich jetzt mal Geräusche. Wenn ich immer submissiv bin, fange ich mal an, meine dominante Seite vielleicht auszuleben. Und das ist auch bei mir, ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Jahren damit angefangen, erst, also ganz natürlich, so auch mal da reinzuspüren, ein bisschen auszuprobieren in dieses Dominante. Und Das ist, also, das hat für mich so viel Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Und ich merke dadurch aber auch, dass mein Interesse an der nur unterwerfenden Seite kleiner geworden ist. Und ich finde es total schön, weil es mir einfach zeigt, da ist jetzt mehr Balance. Und ich traue mich auch mal, die große Sanja zu sein, die anführt und sagt, wo es lang geht. Und nicht nur die kleine. Und diese Balance zu schaffen halt. Je nachdem, wo wir herkommen, sind es ganz individuelle Themen, na klar. Aber das gleiche Kink und Tantra, das balanciert sich richtig angewandt.
Ich find angewandtes Tantra, hardcore. Also ich bin mittlerweile ein großer Fan von langsam ist das neue intensiv. In irgendeiner Form. Wie oft bin ich über meine Grenze gegangen, um nichts zu spüren? Oder wie oft bin ich gar nicht an meine Grenze gegangen, um gar nichts zu spüren? Und letztendlich, wenn ich an Atmung denke und an Langsamkeit und an wirklich Dasein, denke ich immer auch ans Nervensystem und wirklich mich nicht in die Zone zu begeben, wo mein Körper sich ausschaltet. Und was du gerade gesagt hast, in Berlin sieht man viel Unbewusstheit. Ich glaube, in Berlin sieht man, also ich sage jetzt mal, Berlin ist stellvertretend für
alle King-Clubs der Welt.
King-Clubs der Welt. Ich hau maßlos über die Grenze. Ich bilde mir ein, dass ich so ein richtig toller Hengst bin. Mein Körper ist nicht im Raum. Ich bin zwar im Raum, aber irgendwie bin ich nicht da. Und Das ist für mich das Benzin im Feuer der ewigen Suche nach dem nächsten High und der ständigen Unzufriedenheit. Wenn ich denke, so, da muss doch noch mehr kommen. Ich habe doch jetzt den härtesten und krassesten Sex und fünf Frauen sind gleichzeitig auf meinem Gesicht gesessen. Wo bleibt denn das große Glück? Wo bleibt die Erfüllung? Und das ist genau das, wenn dein Nervensystem nicht da ist, dann bist du nicht da. Dein Körper ist da, aber sonst
nicht. Und der größte Kick, den wir uns geben können, ist der zu fühlen und wirklich zu spüren. Und das kommt, wie du sagst, oft aus dem Langsamen. Also auch Kink muss nicht immer hart und schnell sein. Kink kann ganz langsam und subtil sein. Gibt so ein schönes Foto, wo man die Männerhand sieht, einen Finger am Kinn von der Frau, wo dann steht, wozu Schläge, wenn man auch mit einem Finger dominieren kann. Das ist oft ein Blick einfach nur, ne?
Total. Ja, also wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass du im Rein- und Raus-Workshop vor 3 Wochen dabei warst. Und du hast den Samstag Thema Kink und Self-Domination und Roleplay und so weiter gemacht. Und ich war nicht die ganze Zeit dabei, aber ich bin einmal die Treppe hochgekommen. Und also ich war getriggert von der Situation, wo ein Typ das Seil der Frau nur auf die Brust gehalten hat oder an die Brust gehalten hat. Und ich war so, also ich fand es sehr viel intensiver, diese Dominanz im Zwischenmenschlichen zu sehen. Oder vielleicht habe ich auch antizipiert, wie die Frau oder wie der Typ sich jetzt gerade fühlt. Das war für mich viel intensiver als eine nackte Person, die jetzt irgendwie dreimal umwickelt an dem Galgen hängt und da, keine Ahnung, mit Kerzenwachs bespritzt wird. Sondern nur dieses andere Zwischenmenschliche, diese Klarheit im Ich bin jetzt der dominante Part, das war für mich schon richtig krass intensiv.
Es wird persönlicher dadurch und dadurch wird es wesentlich verletzlicher, weil angreifbarer.
Ja.
Und es ist genau ganz klar, das ist aber der schöne Reiz ausgeht. Dann auch wieder.
Ja. Unglaublich. Ja. Und ich bin mittlerweile auch überzeugt, so, es gibt, beide Seiten haben eine Grenzerfahrung. Auch als Dominanter, ich glaube sogar als dominanter Part habe ich eine sehr viel größere Grenzverhandlung als der Submissive, der irgendwie durch seine Position als Submissiver eine gewisse Machtstellung hat. Das finde ich immer so spannend. Wer hat eigentlich die Macht in einem BDSM-Spiel?
Ja, es ist in der Regel...
Der dominante Part, beide?
Beide, aber das letzte Wort hat der submissive Part.
Weil der kann Stopp sagen. Das ist ganz irgendwie genau. das Ass im Ärmel für alles. Und irgendwie, ja.
Ganz genau.
Und also ich habe das bei mir gemerkt, so als bei mir mal eine Frau irgendwie war und die hat gesagt, so, würg meinen Hals und sag Schlampe zu mir. Und dann war plötzlich ich so, ach du Scheiße, ich dachte, ich bin ein dominanter Typ. Ich bin es überhaupt nicht, weil ich habe ein Riesenproblem, meine Hand an deinen Hals zu legen. Ist schon heftig für mich. Also bei mir geht's gerade ab, obwohl es bei dir abgehen sollte. Mhm. Und dann auch noch Schlampe sagen in einem Szenario, wo ich weiß, was Worte bei mir anfangen. Mhm. Boah, krass, das war eine krasse Persönlichkeitsentwicklung für mich.
Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Toll, dass du das gerade noch sagst. Dass wir ganz oft vergessen, dass also in diesen Gesprächen um Grenzen, klar, der Part, der sich unterwirft, der sagt seine Grenzen ganz stark und auf die wird ganz arg geachtet. Und es ist aber so wichtig, dass man als dominanter Part auch auf seine Grenzen achtet. Weil man ebenso wie bei dir jetzt, und das kann für jeden was ganz anderes sein, wird man etwas gefragt, wo man auf einmal merkt, so, wow, das ist für mich jetzt aber ein bisschen zu krass. Ich möchte das gar nicht mit dieser Person tun oder ich möchte das generell mit keinem Menschen tun. Und da auch Nein zu sagen. Der dominante Part hat, na klar, deswegen, der hat genauso viel Ja und Nein und oder welche Safe-Wörter man auch verwendet. Also eigentlich haben beide eine gleiche Macht sozusagen. Mhm. Weil beide haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Spiel zu unterbrechen, einzuchecken oder zu beenden. Und das ist ganz wichtig. Alles, wo dieses nicht gegeben ist, das ist nicht mehr safe. Und das ist dann wieder ein anderes Thema. Deswegen, also ich sage auch immer ganz, ich arbeite mit, ich nenne es entweder tantrischem oder sinnlichem Kink. Gibt auch den Begriff Conscious Kink, das hört man ganz viel. Das mag ich auch sehr gerne, aber im Conscious Kink, da fehlt mir dann nochmal die Sinnlichkeit. Also ich mag immer, ist mir ganz wichtig, dass das alles auch weich und sinnlich ist. Ist nochmal eben was ganz anderes, als wie wenn ich jetzt den regulären allgemeinen Kink-Stammtisch aufrufe. Also muss man sich auch bewusst sein, wenn man jetzt ein Interesse hat, mit sowas mal zu spielen oder da reinzugehen, dass man auch einfach weiß, wonach suche ich und wo gehe ich vielleicht hin, wo vielleicht nicht, wo mit mehr Vorsicht, wie auch immer. Aber einfach bewusst zu sein, dass Kink nicht immer heißt, dass die Leute diese Spielregeln sozusagen beachten, sondern dass ich darauf achten muss, dass ich in solche, zu den Leuten komme, die sie beachten und mich auch dann nur erst öffne.
Ja, habe ich auch erlebt. Ich dachte, also ich habe auch mit Tantra-Massage experimentiert, so für mich. Und ich habe einmal eine Analmassage gebucht. Mhm. So, also ich, für mich war das so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich will mal gucken, was mit meiner Scham passiert. Nur leider war die Anbieterin eher auf der Erotikmassage-Seite und hat's mir halt einfach nur besorgt. Und es war so, oh shit. Mhm. Und am Ende, nach der Session, dachte ich so, hey, fuck, die hat meine Grenze übergangen. Ja. Und ich habe es gar nicht gecheckt.
Ganz genau.
Weil ich habe mich hingegeben im Hinblick von, ja, die muss ja wissen, was sie tut, die macht ja Tantra. Mhm. Aber das ist wie mit allem. Tantra hat von philosophisch-spirituell bis Sexmassage super viele Interpretationsmöglichkeiten vielleicht. Ja. Und ich glaube, mit King ist es allergleiche. Da kann ich auch ganz schnell in die falschen Hände geraten.
Absolut. Und auch beim Tantra, das ist auch ganz wichtig zu verstehen oder zu wissen, ist, Tantra ist, Leute, die Tantra praktizieren, sind nicht unbedingt darauf trainiert oder, wie soll ich sagen, ausgebildet, mit viel Kommunikation. Also in meiner klassischen Tantra-Massage wird eigentlich gar nicht kommuniziert. Man redet davor über Grenzen und derjenige, der empfängt, ist dazu angehalten, auch zu sagen, wenn was nicht passt. Aber ich als Geber in dem Moment, auch wenn ich eine Prostata-Massage gebe, ich rede eigentlich nicht mit der Person, sondern ich gehe von ihrer Körpersprache aus, was schön und gut ist, aber muss nicht immer richtig sein. Wir haben Intuition und die ist manchmal richtig, manchmal falsch. Und das ist zum Beispiel im Sexological Bodywork, was ich liebe, ist eben dieses ständige Einchecken. Also die Sessions sind einfach von demjenigen, der empfängt, eigentlich gesteuert. Da wird kommuniziert. Hm. Und das Ganze dann verbunden eben mit Tantra und King. Also ich arbeite eben mit einem Mischmasch aus diesen ganzen Modalitäten. Das ist das, was es für viele Leute so ganzheitlich macht und wo die sich wohlfühlen und öffnen.
Ja.
Und das höre ich immer wieder, dass Leute beim Tantra sich fühlen, hey, da wird eine Grenze überschritten. Beim Sexological Bodywork sagen, ey, das war mir zu trocken, das war nicht sinnlich genug. Beim Kink sagen, ey, da wird nicht kommuniziert. Also irgendwo fehlt immer ein Teil von dem anderen, ganz schnell. Aber Kommunikation ist ganz wichtig. Und einchecken und
Ich glaube, es ist wichtig, dass genau die Grenzen, das Zwischendrin. Ich glaube, man kann alles totreden und dann habe ich kein Erlebnis mehr. Und ich kann ganz viele Grenzen überschreiten, indem ich gar nichts kommuniziere. Und ich glaube, das dazwischen ist das Wichtige, dass ich wirklich das Gespräch davor, um überhaupt einen Rahmen zu haben, so, okay, was geht unsere Session gerade? Also wo will ich hin? Was will ich erleben? Was will ich explorieren oder so? Und ein Stück weit auch deiner Intuition vertraue und trotzdem die Möglichkeit habe, mit dir zurück zu kommunizieren, was ich gerade erlebe.
Ja, und eben auch die Kommunikation dazwischen, weil ganz oft im Vorgespräch kommen wir erst in unseren Kopf, wir gehen davon aus, wie wir uns kennen und wissen ja gar nicht, was kommt in der Session auf. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von dem Zwischendrin auch kommunizieren. Und das ist, wenn man das am Anfang macht, kann das manchmal ein bisschen holprig sein, weil sich das so komisch anfühlt oder so ein bisschen so, ich tue jetzt hier irgendwie die Situation unterbrechen. Das kann aber auch wahnsinnig sexy sein. Man kann das total schön gut einbauen in einer Weise, die nicht mehr sich unterbrechend anfühlt. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, im Kingspiel bin und mir jetzt nicht sicher bin, ob das dem anderen gerade gefällt, dann frage ich halt, gefällt dir das gerade? So, das hört sich jetzt von außen erstmal so an, als ich unterbreche, aber wenn ich derjenige bin, der gerade bekommt, bin ich auf einmal so, dass ich jetzt sagen muss, entweder kann ich sagen, nee, es gefällt mir nicht, oder aber es gefällt mir und dann muss ich ja sogar noch zugeben, dass mir das gerade gefällt und das kann dann wieder total sexy sein. Also man kann mit diesen Worten und dieser Kommunikation dazwischen auch spielen, weil so wie du sagst, bei deiner Anal-Tantra-Erfahrung hätte die Dame mit dir dazwischen mal kurz kommuniziert, hättest du wahrscheinlich was sagen können. Im Vorgespräch hat man aber mit der Situation gar nicht gerechnet, deswegen wurde sie nicht erwähnt.
Ja, oder ich war einfach nicht bewusst. Ich war dann so, in der Situation war ich dann so, kann ich kurz die Pause haben, ich müsste pinkeln. Mhm. War eine furchtbar schlechte Übersetzung von etwas, was ich gar nicht deuten konnte. Ich konnte es nicht. Ich war so, fuck, ich weiß nicht, es ist nicht richtig, aber es sollte doch richtig sein. Und dazwischen war die Wahrheit und ich konnte es gar nicht, ich konnte es nicht benennen.
Ja.
Ich glaube, auch übrigens ein Ergebnis von der Arbeitsweise Sexualität plus Kommunikation. Ich werde einfach besser in dem benennen, was ich gerade wirklich erlebe.
Ja, das ist eine Übungssache.
So, weißt du, wo mir irgendwie das Vokabular fehlt, so ganz okay, ist eine schlechte Aussage für, es zwickt ein bisschen, hier ist es eng und da könnte es wärmer sein oder so.
Ja. Eben, wir müssen da ganz oft erstmal die Sprache dafür entwickeln. Wir haben oft gar nicht die Sprache. Also hey, wie fühlt sich das an? Gut, schlecht.
Ja. Ich denke ganz okay. Was mich so interessiert, du hast ja mit vielen Leuten schon gearbeitet jetzt mit den ganzen Techniken. Ja. Gibt es, also hast du, wenn du sagst, jetzt kommt jeder mit seinem Konzept von dem, was er erleben will oder erleben sollte, gibt es dann irgendwie, kannst du eine Aussage treffen, was bei allen dann trotzdem gleich hochkommt, obwohl sie nicht dachten, dass es hochkommt? Weißt du, was ich meine?
Weiß, was du meinst?
So dieses, dass der eine, also jeder hat so eine gewisse geheime Agenda vielleicht, die erst zum Vorschein kommt, wenn er in der Session ist.
Wenig tatsächlich. Also ich arbeite ganz viel mit den meisten Menschen, die schon so ein gewisses Grundverständnis von sich selber haben. Wenn ich mit Leuten arbeite, die gerade erst anfangen, was da total schön ist und wirklich immer wieder beeindruckend ist, also die kommen da klar und wollen erstmal das Große. Oder die hören, ich als Mann kann einen multiplen Orgasmus erleben. Toll, was machst du denn da, werde ich gefragt. Gibt es kein Magic Button. Was ich immer wieder unglaublich faszinierend finde, ist das Thema Atmung. Gerade mit Leuten, die beginnen, die da hinkommen und jetzt erstmal das Große sonst was sich vorstellen. Und dann machen wir ganz einfache Atemübungen und die sind total davon geflasht, wie viel sie auf einmal spüren oder wie sie auf einmal relaxer sind als davor. Und das ist so etwas, das nehme ich für gegeben, das weiß doch jeder. Und ich tue das nicht. Ja. Also ich bewege mich na klar auch ganz oft in der Blase von Menschen, die mit sowas ständig arbeiten. Viele Menschen, mit wie vielen übe ich erstmal Bauchatmung, weil die Menschen nicht in den Bauch atmen können. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema, was immer wieder kommt, ist Leute, die ganz advanced eigentlich, also fortgeschritten irgendetwas machen möchten und wo wir dann echt erstmal zu diesen Basics zurückgehen und damit Rieseneffekte und Aha-Momente erzielen.
Ja, oh Gott, ich habe so viele Beispiele dafür, gerade auch für Atmung. Wir machen Männergruppen und wir machen achtsam und es gibt so zwei Situationen. Die eine ist so, die Männer sind zusammen, machen ein Wochenende und alles so auf diesem, sag mal, Affenhügel der Männlichkeit. So, und 10 Minuten später, ich leite eine kleine Atemübung an. Wir machen so ein Spiel, so eine Meditation, wo du eine Rosine in den Mund nimmst zum Beispiel und nur die Sensation von der Rosine im Mund so richtig krass wahrnimmst und dabei atmest. Und 10 Minuten später, natürlich mit geschlossenen Augen, weil es halt so dann vielleicht leichter ist auch, sitzen da 2 von 15 Männern, die weinen im Stillen. Und das ist so, ja. Wow, krass. Wie viel Emotionen kommt zum Ausdruck, wenn ich mal ein bisschen durch die Atmung in meinen Körper komme und plötzlich merke, so, wow, was geht denn hier eigentlich alles ab? Wo ich vorher nur dachte, so, hey, wir sind alle voll gut drauf, wir Männer. Und plötzlich ist da voll die, ja plötzlich Schattenarbeit irgendwie dann oder keine Ahnung.
Wie ja, das ist tatsächlich, also das kam jetzt gerade, als du geredet hast, das ist doch so ein oft wiederkehrendes Thema. Immer wieder kommt, ja. Ist also gerade, wenn ich mit Männern arbeite, also ich arbeite mit Männern und Frauen circa gleich viel, aber gerade bei Männern, die ganz oft, also ich arbeite mit ganz vielen Männern, die Schwierigkeiten oder Herausforderungen mit Ejakulation haben, ob das jetzt zu früh ist oder gar nicht oder wie auch immer. Und wenn wir dann so eine Session machen, sind erstens mal ganz viele davon überrascht, wie lange es doch funktioniert. Und das ist einfach, ja, wir nehmen halt den Druck raus. Da ist keine Performance Pressure und gar nichts. Und gerade eben mit Männern, weil es ja total eine verlangsamte Praxis ist, also eine entschleunigte Praxis, die sind auf einmal total überrascht, wie viel die spüren. Und dass ja die Erregung und die Lust nicht nur im Penis ist, sondern dass die auch in den Händen zu spüren ist und dass die Hände kribbeln und im Bauch auf einmal flatterig wird, weil wir das entschleunigen und ganz langsam machen und über einen längeren Zeitraum und dass die Ejakulation absolut nicht im Vordergrund steht. Und das ist echt, das ist immer wieder toll, erwachsene Männer vor mir sitzen zu haben, die sagen, boah, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gespürt und so viel Lust im ganzen Körper gehabt. Und ich denke mir nur, oh mein Gott, wie schön endlich. Aber ach, so schade, das erst jetzt, aber immerhin.
Immerhin irgendwann. Ich erinnere mich an meine allererste Tantra-Massage, wo das waren, ich glaube, 1,5 Stunden. Und so nach einer halben Stunde war ich schon so, okay, also körperlich, eigentlich ist jetzt der Moment, wo ich gerade komme. Und es hat noch eine Stunde gedauert und ich hatte bestimmt so 30 Minuten einen Ganzkörperorgasmus.
Ja.
Und ich dachte so, oh my fucking God, das muss jeder da draußen wissen.
Genau. Absolut.
Und es ist nicht so, als hätte ich das mit 18 schon gewusst. Wer erzählt uns denn das Zeug? Ganz ehrlich. Dafür braucht es halt eben Workshops und Selbsterfahrung.
Ja. Nein, ja. Absolut. Und es bringt den Menschen ja so sehr zurück zu sich selber und zum Spüren und zum Fühlen. Und wenn wir in Verbindung mit uns selber sind und eigentlich erst dann können wir überhaupt in Verbindung mit jemandem anderen gehen? Wie soll ich andere Menschen spüren, wenn ich mich selber nicht spüren kann? Wie soll ich die Kapazität haben, jemandem anderen ernsthaft zuzuhören, wenn ich mich selber nicht höre, weil in mir der Lärm so laut ist von all meinen Gedanken?
Das hast du schön gesagt.
Danke.
Ja.
Und das ist wirklich das, warum mir das alles so sehr am Herzen liegt. Das ist nicht, damit wir besseren Sex haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber es geht wirklich um diese ganzen anderen Themen, die dadurch angefasst werden, aufgearbeitet, gefüllt werden, gelöst werden, was auch immer. Das geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen. Und eben dieses Fühlen.
Ja.
Fühlen, fühlen, fühlen.
Ich finde es extrem wertvoll. Gerade also für mich ist ein großes Thema Schattenarbeit. Ich denke, da gibt es viele Zugangswege. Einer der besten ist mit Sicherheit durch den Kink. Ich sehe so viele Personen, die mit Schatten arbeiten oder indirekt mit Schattenarbeit in Berührung gekommen sind, auch durch zum Beispiel deinen Workshop. Und ich sehe, also Personen, die ich schon über ein paar Jahre kenne, ich sehe ganz klar die Person vorher, die Person nachher. Ja. Und jeder, der Schattenarbeit gemacht hat, egal ob mit radikaler Ehrlichkeit, Gestalttherapie, Kink oder was auch immer, für mich wird es eine Person, die viel tiefer wird und eine sehr viel ein sehr viel breiteres Spektrum an Selbstausdruck hat. Und ich habe immer den Eindruck, dass eine Person durch diese Arbeit mehr zu sich selbst wird.
Ja, total. Und was beim Kink ja auch das so ist toll ist, ja. ist, Kink ist ja, ja. wahnsinnig spielerisch. Ja. Das Kink ist so playful, wir können da in Rollenspiele gehen, man kann Piraten spielen, einer hat den Schatz geklaut und der andere muss ihn finden, keine Ahnung.
Geil ist das.
Man wird, es ja. ist so kreativ ja. und spielerisch ja. und alleine das, dass man mal in so einen spielerischen Raum geht mit jemandem anderen, wo man nicht mehr davon ausgeht, ich bin die Person, die ich jetzt gerade bin, sondern ich will in diese Rolle schlüpfen oder das alleine, das bringt uns so zurück und macht uns irgendwie... pusht ja. uns und dann kriegt man das so ein Funkeln in den Augen, ja. weil man gerade gespielt hat und rumgetollt und sich geschubst hat.
Das macht uns ganz. Genau. Absolut. Mein Lieblingsworkshop ist ein Tag davon, wie so eine Art Kindheitsworkshop, mhm. aber halt auf der Schattenseite, obwohl es, das ist nicht benannt, ja, heute geht es um den Schatten, das Gegenteil. Ja. Heute geht es nämlich um Durchdrehen und Spielen mhm. und zum Mittagessen gibt es nur Pommes und Popcorn. Und wir können die Schüsseln in der Gegend rumschmeißen, wir schmeißen uns das Popcorn in den Mund und du siehst irgendwie 20 Leute, die total durchdrehen ja. und gar nicht mitkriegen, was für eine komplexe Shuttle-Arbeit gerade eigentlich genau. abgeht. Das ist alles, wir erleben noch einmal ein Kindheitsding von etwas, was wir mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht durften oder nur ganz kurz ja. durften. Irgendwie dumme Kinder sein, die mit Popcorn, mit Pommes rumschmeißen, dieses Zeug an die Wand pfeffern. Und oh mein Gott, was für eine geile Erleichterung, das nochmal zu erleben und irgendwie als Erwachsener jetzt ja Integration zu haben. So dieses, ah, ich durfte es einmal, abgeschlossen hiermit. Wie ja. so ein Haken dran an diesem ja. Spiel.
Ich durfte es ja. einmal, das war okay, ich bin immer noch da, die Menschen haben mich immer noch lieb. Ja. Ich bin kein schlechter Mensch, deswegen, da waren andere, die ja. haben mitgemacht. Cool.
Voll. Hey, und wie viele Dinge gibt's in Kink? Ich meine, wo wahrscheinlich jeder so eine kleine Fantasie hat. In irgendeiner mhm. Richtung. Boah, wie ist es eigentlich, jemanden zwischen die Brüste zu riechen? Wie ist es eigentlich, eine andere Person anzupinkeln? Also ich ja. meine es wirklich so. Ich meine, irgendwie diese Fantasien, ich behaupte es jetzt, dass es jeder in irgendeiner Form hat. Ich gehe schwer davon aus. Aber das ist natürlich extrem schwer auszuleben, weil das darf man überhaupt mhm. nicht. Fand ich extrem befreiend. Ich habe viele solcher Dinge erlebt und ich konnte sie abschließen, was für mich hieß, die Fantasie hat mich nicht mehr so belastet, weil ja. ich habe sie erlebt und entweder gehört sie jetzt zu mir oder ich kann sagen, ist nicht meins und oh mein Gott, danke, dass ich es jetzt Absolut. Endlich weiß.
Und das ist genau die Kraft darin, diese Power, die ja. da eben drin ist, dieses wirklich ausprobieren zu dürfen, was in einem schlummert, das ausprobieren zu können ja. und sich dafür nicht zu verurteilen und einen Space zu haben, wo man dafür nicht verurteilt wird. Das ist auch immer Boah, wieder das Schöne das in den Sessions, so. Die ich habe, wo Leute einfach nur aus Dankbarkeit manchmal anfangen zu weinen, weil sie sagen, ey, das ist das erste Mal, dass ich die Fantasie mit jemandem ja. teilen konnte und ich auch nicht verurteilt ja. werde. Und das ist einfach, das alleine ist schon so befreiend. Eigentlich sind wir fertig.
Hm. Ja, das ist wirklich, ich empfinde es wirklich als so ein großes, also ein großer Seufzer, von wegen so, oh, endlich. Ich wusste gar nicht, dass es ein Stein in meinem Rucksack ist. Es war aber ein Stein in meinem Rucksack des Lebens. Und oh mein Gott, jetzt konnte ich es loslassen. Und ich finde, das ist echt wert. Ich finde übrigens auch für Paare sau wertvoll. Weil ich habe zum Beispiel das Erlebnis gemacht, dass ich manche Fetische, die ich hatte, also mit einer Domina zum Beispiel, erlebt habe. Aber da war so eine Distanz, weil ich wusste, ich habe jetzt dafür bezahlt und die tut ja. das, weil ich es will. Zum Beispiel auch das Thema Anpinkeln. Ne? Ich sage, ich kann es ganz offen ansprechen, habe ich kein Problem damit. Habe ich im Domina-Setting erlebt, war so, ja okay, muss nicht mehr sein. Habe ich später privat erlebt und da war plötzlich diese persönliche ja. Ebene mit drin. Und vor allem dieses, wir treffen uns auf Augenhöhe und für einen kurzen Moment entfernen wir uns und wir haben diese Spaltung von wer ist dominant, wer ist submissiv, wird ja. richtig krass groß. Und plötzlich hat dieses Erlebnis für mich eine sehr viel persönlichere Bedeutung und wird dadurch sehr ja. viel intensiver in meinem Körper. Was für eine, also finde ich, ich glaube, Kink für Paare ausprobieren hat was extrem Wertvolles, auch in einem Rahmen zum Beispiel mit einem Coach wie mit dir zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Praxis ist, ob du das anbietest, dass Paare zu dir kommen.
Zu arbeiten, das ist
voll wertvoll.
Ja. Also ich sage immer, wenn ich mit Paaren arbeite, arbeite ich ja eigentlich mit drei Personen in dem Moment. Das ist einmal der Part A von dem Paar, der Part B von dem Paar und dann noch das Paar an sich.
Ja.
Und das ist total schön. Und gerade wie du sagst, bei Fantasien, die wir haben, sind ja ganz viele, gerade die Nuancen machen das jetzt aus. Und wenn es nicht zu deiner Fantasie gehört, dass das eben ein ist, den du zum Beispiel dafür bezahlst und der das tut, weil er muss, ist ja auch für viele eine Fantasie, dann kann es sein, dass die Fantasie in dem Moment überhaupt nicht für dich funktioniert. Das heißt aber nicht, dass die Fantasie falsch ist oder dass du falsch bist sondern dann hat halt einfach was da nicht gestimmt an dem Aufbau der Situation. Und vielleicht hat sich damit auch für dich erledigt und du sagst, die brauche ich nicht mehr und das ist super. Und vielleicht ist ein Teil in dir, der immer noch weiter neugierig ist.
Ja.
Aber wie bei allem, dadurch, dass wir uns in diese Situation begeben, damit fangen wir an, in eine Richtung zu setzen und von der aus können wir uns weiterentwickeln. Wenn wir die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und uns überlegen, wie wäre das denn? Da passiert nichts. Wir müssen irgendwo anfangen und ansetzen und dann ist es vielleicht die Domina und du merkst, das war es jetzt nicht. Aber dann weißt du das und dann weißt du auch, das hat nicht funktioniert. Vielleicht würde es ja so funktionieren. Also oft müssen wir ja Sachen ausschließen erstmal, um auch zu dem zu kommen, was wir wollen.
Ja, ich bin weißt du, wenn man so im Self-Development-Umfeld heißt es oft so, konfrontiere deine Ängste. Ich bin mittlerweile der Meinung, konfrontiere deine Fantasie, da steckt einiges mehr drin. Gerade, was du gerade gesagt hast, dieses Thema, ich habe viele Fantasien, die nur in meinem Kopf funktioniert haben und da habe ich sie im echten Leben ausprobiert und bin viel mehr zum Bewusstsein gekommen, wer ich bin, dadurch, dass ich wusste, was zu mir gehört. Fantasien im Kopf sind nichts als ein Monolog, der da draußen überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, bis du sie erlebst.
Ja, manche Fantasien wollen auch im Kopf bleiben. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn wir aber merken, hey, die Fantasie nimmt mich so ein, dass mich immer wieder ablenkt oder ich fühle mich schlecht oder ich traue mich nicht, über die zu reden, dann ist es auf jeden Fall wert, dahin zu schauen.
Ja. Oder ich wünsch mir die Erfüllung, aber wie kann ich mir das nur erfüllen? So, da kommt das ganze Thema Schuld und Angst und das ist wirklich, das geht zu weit.
Ja.
Wenn ich das jetzt mache, oh mein Gott. Ja. Das finde ich, ich finde, das sind die wertvollen.
Auf jeden Fall.
Im Hinblick auf Persönlichkeit. Cool.
Ja, guck
mal, und schon haben wir uns die Stunde verplappert und ich könnte mit Sicherheit noch zwei weiter. Das ist so krass, oder? Wie viele, was für ein Schatz an Persönlichkeitsentwicklung mit King und BDSM und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, wir sind nirgends nackter als da mit unserem Psycho, mit unserer Somatik, mit unserem alles, was uns ausmacht.
Absolut.
Wahnsinnig spannendes Arbeitsgebiet.
Also,
wir wollten noch über eine Rubrik reden.
Spiritualität und so, das gehört für mich da klar auch immer zu. Das ist mir nur ganz wichtig, einfach. Ist ja, ich arbeite nicht nur mit King, sondern mit diesen ganzen Elementen, die zusammenspielen. Das ist ganz wichtig.
Voll. Ich finde, das ist mittlerweile, je mehr ich drüber rede und je mehr ich auch erlebe in dem Hinblick, sind die Übergänge so fließend geworden für mich, dass irgendwie alles ein Teil von allem beinhaltet irgendwie. Und das macht spannend. Und ich finde gerade die Kombination, die du bringst, so mit und was die Leute von unserem Workshop gesagt haben, mitgenommen haben, die Veränderung, die ich sehe, und zwar real life, also bis zur Bewusstseinserweiterung. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen, weil ich will nicht so viel über Teilnehmer verraten, aber bis zum Umzug ist alles vorhanden und das ist ziemlich krass, was für ein Bewusstsein über Sexualität entstehen kann, wenn ich mich plötzlich anders und neu kennenlerne.
Absolut.
Finde ich wahnsinnig. Lass uns über ein Sexperiment reden. Ich bin, jetzt sind wir so in unserer Welt und wir plaudern über Kink und alles, was wir schon wissen. Ich überlege immer so, Mensch, da draußen hört jetzt jemand zu und sagt, boah, fuck Kink, klingt sau spannend. Was mache ich jetzt? Weißt du, was mache ich jetzt? Welche Übung, welches kleine Experiment, was jetzt, keine Ahnung, also es kostet keine Weltreise und ich kann innerhalb von einer Stunde was erleben, was mir ein Stück weit mich selber offenbart, Was würdest du jemandem als Experiment mitgeben? Was sollte jemand erlebt haben aus deinem Arbeitsbereich? Ach,
da gibt's so viel.
Ja, hab ich mir gedacht.
Es gibt tatsächlich eine fast schon Standard-Hausaufgabe, die fast jeder von mir bekommt, mit dem ich arbeite. Und das ist Self-Pleasure. Und ich unterscheide tatsächlich Self-Pleasure von Masturbation. Und das ist einfach, ist ein Wortding. Masturbation für mich ist ganz oft mehr so, wenn es wirklich geht um kurzen Stressabbau, um Triebbefriedigung, kurz zu kommen. Self-Pleasure und ist für mich dann aber wirklich, dass ich das fast schon als Praxis sehe, so wie ich eine Stunde Yoga mache, also mir wirklich eine Stunde Zeit zu nehmen. Oder sagen wir mal, also unter 20 Minuten zählt eigentlich nicht, aber so 20, 30 Minuten, das ist schon toll, eine Stunde ist besser. Und ich sag immer gerne, stell dir vor, du nimmst dich selber auf ein Date mit. Oder du führst dich zu einem Date aus. Das kann anfangen mit, du badest, du machst dich hübsch, du tust dein leckeres Parfum drauf, wie auch immer du dich wohlfühlst. Dich wirklich selber als den Lover zu sehen, der du gerne wärst oder den du gerne hättest. Und mit dem dann in eine Self-Pleasure-Praxis zu gehen. Und das heißt, ich mache mir meinen Raum schön, ich mache mir tatsächlich ganz klischeehaft cheesy Räucherstäbchen und Kerzen an und Musik und richtig schön, ne? und nehme mir die Zeit. Und das ist das ganz Wichtigste an der ganzen Übung, Zeit nehmen. Und es geht nicht darum, den Orgasmus gehört zu haben. Es geht auch nicht darum, deine Genitalien zu berühren. Es geht darum, deinen Körper zu erforschen. Und das können wir jetzt, na klar, so kinky oder unkinky machen, wie wir möchten. Das kann erstmal ganz einfach sein. Ich fange an, mich zu streicheln und ganz sanft und zu kitzeln und setze mich wirklich hin und fasse mein Gesicht oder streichle mein Gesicht. Wenn ich es kinkier mag, dann kann ich von dort, also ich empfehle aber trotzdem immer erstmal mit dem zärtlich und sanft und langsam anzufangen. Und von dort können die ganzen Berührungen dann, na klar, mehr in die Richtung gehen, wie ich das jetzt gerne hätte, wenn das jemand anders tun würde. Und das heißt, ich kann anfangen, mich selber mehr zu greifen oder zu kneifen oder, keine Ahnung, die Nippel zu pinschen, zu kneifen. Was auch immer das ist, dieses Experiment mit sich selber zu führen, was Langsamkeit und Berührungen angeht. Und das ist wahnsinnig spannend und das kann auch, das kann erregend sein, das kann aber auch erstmal total, wie wir vorhin gesagt haben, Ärger oder Traurigkeit hochbringen. Oder eigentlich spüre ich ja fast gar nichts. Also das sage ich nur immer als Risiko zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Das heißt nicht, Self-Pleasure heißt nicht, dass du in einer riesen bombastischen Pleasure endest. Das kann es total heißen. Aber das Experimentieren mit sich selber, was für Berührungen mag ich, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Weißt du, so viele, vor allen Dingen auch Frauen, beschweren sich, dass sich die Männer nie Zeit nehmen und immer viel zu schnell unter die Hose greifen. Und wenn ich dann rede mit Frauen, wie lange machst du deine Selbstbefriedigung? Ja, meistens so circa 5 Minuten. Wie lange verbringst du deine Zeit irgendwie an Brüsten oder am Körper? Oder noch nicht einmal die Brüste, sondern einfach mal nur die Arme? Ja, meistens gehe ich eigentlich gleich unter die Hose. Also wir machen ganz oft mit uns selber das, was wir eigentlich störend finden, wenn es jemand anders macht. Und deswegen ist mein Experiment immer dieses, ey, werd mal erst dein eigener bester Lover, so kinky oder unkinky, wie du magst. Experimentier mit dir, mit Zeit, mit Spüren, mit Atmen, mit davor und danach ein bisschen Zeit haben, um auch nochmal zu reflektieren. Und mit dem geh dann raus. Und vor allen Dingen, mach das doch mal wirklich 20, 21 Tage zum Beispiel hintereinander. Einfach mal zu sagen, jeden Tag mindestens 20 Minuten eine Art von Körper-Self-Pleasure. Und dann schau mal, was passiert. Das will ich jetzt gar nicht erzählen, weil es auf jeden Fall anders, aber das wird was.
Ich finde, also um auch also für meine Ergänzung oder meins Experiment, ich finde das einen wahnsinnig guten Tipp auch für zum Thema von Pornos, von Pornosucht loskommen, das Thema gesunde Masturbation. Heißt, ich gebe mir den Zeitrahmen und es geht nicht um das Ziel zu erreichen, also ich will nicht ejakulieren, sondern ich will eigentlich mich darauf trainieren, eben nicht in meine Fantasie in den Kopf abzurutschen, sondern immer wieder in die Körperempfindung zurückzukommen. Absolut. Und festzustellen, oh fuck, ist das schwierig. Ich bin ständig in irgendeinem blöden Film in meinem Kopf und die Hand an meinem Schwanz, an meinen Eiern oder wo auch immer, die war gerade eben gar nicht da. Und immer wieder dahin zu gehen und zu gucken. Es gibt gute Timer zum Beispiel, wo ich so 20 Minuten einstellen kann, aber jede Minute ein kleiner Gong ertönt.
Okay. Ja.
Einfach nur so als dieses, oh fuck, wo war ich jetzt schon wieder? Der Gong holt mich zurück in den Körper. Und was ich super intensiv empfunden habe, ist auch eine Übung, so 20 Tage dabei in den Spiegel zu gucken. Und zum Beispiel auch in meine Augen zu gucken, in dem Moment, wo ich zum Beispiel komme. Oh, und das ist nicht unbedingt der geilste Orgasmus, sondern da kommt Trauer, Scham, Schuld. Du siehst eine viel jüngere Version von dir vielleicht. Du siehst irgendwie ganz viele Ängste dadurch.
Ja, Spiegelarbeit ist ganz, ganz toll. Bin ich ein Riesenfan von. Das ist so toll. Und hier auch wieder, das fiel mir zum Beispiel richtig schwer. Ist auch immer noch teilweise manchmal schwierig, muss ich gestehen. Wenn, also so Self-Pleasure vom Spiegel, cool. Wenn es aber geht in Self-Pleasure, wo ich mir zum Beispiel selber dann auch mal irgendwie mich härter anfasse oder es in irgendeinen Schmerz geht und dabei mein Gesicht zu sehen, das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, ja.
Also man kann da auf ganz vielen Ebenen experimentieren, aber wirklich das größte und wichtigste Sexperiment ist, mit sich selber auszuprobieren. Und ich sage auch immer, es ist auch okay, dass man die Fantasie ab und zu benutzt oder vielleicht um damit anzufangen. Aber dann, wie du gesagt hast, geht es darum, in den Körper zu kommen. Und wenn du jemand bist, der ganz viel Porno schaut, dann ist es schon mal toll, wenn du einfach schaffst, vielleicht nur 2 Minuten am Anfang Porno zu schauen und dann deine Fantasie zu benutzen. Cool. Tu dich noch nicht drum kümmern, dass deine Fantasie ganz weggeht, weil der Schritt von erstmal Porno zur eigenen Fantasie ist schon ein riesen toller Schritt. Wir müssen immer auch schauen, wo kommen wir her.
Stimmt, ja.
Wenn du überhaupt keine Porno schaust, dann fängst du mit deiner Fantasie an und dann ist der nächste Schritt wirklich immer mehr in den Körper zu kommen. Aber keinen Druck aufkommen zu lassen, auch wieder innerhalb dessen.
Ah, schön. Hoffentlich, ich hoffe, dass jetzt am 23.12. plötzlich alle IKEA-Spiegel ausverkauft sind durch unsere Anregung. Am Montag, jeder stürmt zu IKEA, ich brauche diesen Spiegel. Ich habe ja eh nichts zu tun an Weihnachten. Von daher, wer weiß. Ja. Und auf dem Weg zu einer besseren Welt.
Oder das kommen jetzt noch die Spiegel auf die Beine.
Also ich wünsche mir einen Spiegel, den langen von IKEA. Ja. Ah, oh, sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich glaube, da können viele Leute einiges mitnehmen. Sanja Alaya, wo erfahren die Leute mehr über dich?
Die üblichen Channels, Facebook, Instagram. Meine Webpage ist sanjaalaya.com. Und
zusammengeschrieben, genau.
Geschrieben zweimal Y. Ich glaube, ihr tut ja meistens eh noch Links dann hin, oder? Im Podcast. Dann.
Ja, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall.
Mal schauen, genau. Und bin ich in Berlin, so meine Heimat jetzt. Ich reise zwischendrin immer mal wieder. Ich habe einen Workshop noch im Januar, bevor ich ein bisschen reise, über tantrischen Kink. Auch hier in Berlin. Also einfach schauen. Gerne auf Facebook, Instagram followen oder befreunden und dann
Up to date. Highly recommended von allen unseren Teilnehmern. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass du auch im nächsten Jahr beim ein oder anderen Rein und Raus Podcast und Workshop dabei sein wirst.
Absolut gerne.
Empfinde ich extrem wertvoll. Mehr davon. Und bis dahin, vielen Dank für deine Zeit und hab mal schöne Weihnachten.
Ja, ihr auch. Und danke für das Einladen und das schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Frohe Weihnachten da draußen. Bis bald mal.
Ja.
Bye, bye.